Hier im Taubertal haben wir ja normalerweise auch immer mit anderen Gemeinden zusammen Gebetstreffen. Auch heute Abend wäre normalerweise ein solches Gebetstreffen. Aber das kann leider alles nicht stattfinden. Diejenigen, die letztes Jahr mit dabei waren, die werden sich zum Beispiel an den Gottesdienst, den Abschlussgottesdienst in Weikersheim erinnern. Wir hatten dort an dem Abschlusssonntag einen gemeinsamen Gottesdienst mit Frühstück und da waren ca. 200 Christen aus dem Taubertal zusammengekommen. Und das war, finde ich, ein wirklich ganz besonderes Ereignis und Erlebnis. Leider sind wir aufgrund der Pandemie sehr eingeschränkt in unseren Möglichkeiten und das ist wirklich schade. Aber dennoch haben wir Möglichkeiten. Dennoch haben wir Möglichkeiten und die wollen wir auch gerne nutzen. Zum Beispiel diesen Sonntag hier. Der Simon hat es eben schon erwähnt, ja, es ist schon ein Privileg, dass wir Gottesdienst feiern dürfen, es können es auch tun und wir müssen immer wieder neu abwägen, die Situation und wie verschärft sich die Lage auch bei uns hier im Taubertal. Können wir es noch verantworten, vertreten oder nicht? Und im Moment denken wir schon, es geht noch. Also diese Möglichkeit haben wir heute, auch nächsten Sonntag noch und das ist eine ganz wunderbare Möglichkeit, die wir nutzen können oder auch an den Online-Gebetstreffen teilzunehmen. Über den Bibeltext, der vorgegeben wurde von denen, die die Allianz-Gebetswoche vorbereiten, über diesen Bibeltext, der für heute vorgegeben wurde, habe ich letztes Jahr schon im Mai gepredigt. Die Predigt steht auch immer noch im Internet. Wer möchte, kann sich das gerne nochmal anschauen. Und deshalb habe ich mich dazu entschieden, ein anderes Thema und auch einen anderen Bibeltext zu wählen. Das ist das Thema, für das ich mich heute Morgen entschieden habe. Gebet ist ein entscheidendes Kennzeichen echter Christusnachfolger. In meiner Predigt heute wird es nicht in erster Linie darum gehen, dass du aufgefordert wirst, mehr zu beten, sondern es geht mir heute mehr darum, dass du den Wert erkennst, vielleicht wieder ganz neu den Wert erkennst, den das Gespräch mit Gott hat. Erkenne, wie wertvoll dein Gespräch mit deinem Schöpfer und Erlöser ist. Passend zum Thema habe ich heute einige Bibeltexte ausgewählt. Simon hat eben einen Text gewählt aus 1. Thessalonicher, gelesen aus 1. Thessalonicher, aus dem 1. Thessalonicher Brief. In diesem Text, den der Simon eben vorgelesen hat, werden einige Sachen aufgezählt, die wichtig sind für uns Christen, die wir tun sollen. Und in den Versen 17 und 18, da wird berichtet, dass Christen ununterbrochen beten sollen. Betet ohne Unterlass. Das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Für Christen ist das Gebet so wichtig, also das Gespräch mit ihrem Schöpfer und Erlöser so wichtig, dass sie möglichst ununterbrochen über ihn nachdenken und mit ihm im Gespräch sein sollen. Ich habe für diese Predigt zwar einige Bibeltexte ausgewählt, aber diesen Bibelvers, den möchte ich so als Herausforderung auf jeder Folie zeigen, dass wir immer wieder so daran erinnert werden, warum denn eigentlich das Gespräch mit Gott so wichtig ist. Weil Gott selber es möchte, sich wünscht. Und wenn Gott sich etwas wünscht, so etwas zum Beispiel, dass wir mit ihm reden sollen, dann nicht, um uns irgendwie eine Last aufzulegen, die wir sowieso nicht erfüllen können, sondern er hat sich etwas dabei gedacht. Das scheint dann auch wirklich gut für uns zu sein, wenn wir immer wieder uns daran erinnern und alles, was wir tun und denken, mit unserem Schöpfer und Erlöser zu bedenken. Also diese Herausforderung wird dann auf jeder Folie zu sehen sein. Da steht mit euch. Also mit euch sind die Christen gemeint. Also wenn jemand beten soll, dann die Christen. Wer fordert uns Christen dazu auf? Das ist Gott selber. Der sagt das. Und wie gesagt, nicht, weil er uns irgendwie überfordern will, sondern weil er sich gedacht hat, es ist gut für meine Geschöpfe, mit mir im Gespräch zu bleiben. Und wenn Gott uns Christen dazu auffordert, dass wir immer mit ihm im Gespräch sein sollen, dann macht es, so meine ich, wirklich Sinn, dass wir uns auch immer wieder genau daran erinnern und daran erinnern lassen. Und deshalb erinnere ich uns heute am Anfang des Jahres, am Anfang der Allianz Gebetswoche, genau an diesen Auftrag Gottes an uns, für uns Christen. Bleib im Gespräch mit deinem Schöpfer und Erlöser. Wie es nicht sein soll. Wenn man Situationen besser verstehen will, dann ist es manchmal eine Hilfe, wenn wir uns das Ganze mal so von der anderen Seite anschauen, von der anderen Seite betrachten. Mal angenommen, da sind echte gute Freunde oder ein Ehepaar, die sich im Grunde genommen eigentlich immer viel zu sagen hatten, aber dann ist da irgendetwas passiert, vielleicht so ein einzelnes Geschehen oder so eine Entwicklung im Laufe der Zeit, etwas passiert und seitdem reden sie nicht mehr miteinander. Sag doch endlich mal wieder was, rede mit mir. Aber es wird nicht mehr geredet. Man lebt dann eigentlich nur noch so nebeneinander. Irgendwie hat man sich arrangiert. Das ist eine ganz schreckliche Situation und die auch kaum zu ertragen ist. Schweigen als Bestrafung. Das ist dann aber auch ein Abbruch der sozialen Beziehung oder zumindest eine ganz starke Schwächung der sozialen Beziehung. Da zerbrechen Freundschaften dran und da zerbrechen auch Ehen dran. So soll es nicht sein, sondern wir Menschen sollen mit anderen Menschen im Gespräch bleiben. Und wir Christen sollen mit unserem Schöpfer und Erlöser im Gespräch bleiben. Gebet ist ein entscheidendes Kennzeichen echter Christusnachfolger. Und darum geht es in meiner Predigt. Und darum soll es aber eben nicht nur in einer Predigt gehen, sondern in unserem Leben. Wenn man dir die Frage stellen würde, woran erkennt man einen echten Christusnachfolger? Was würdest du antworten? Jetzt wären, ja, ich glaube schon einige Antworten möglich. Heute geht es in meiner Predigt ums Beten. Also, naja, wird Beten wohl die richtige Antwort sein? Ja, genau. Das ist richtig. Das Gebet ist auf jeden Fall ein sehr markantes und eindeutiges Kennzeichen für einen echten Christusnachfolger. Es gibt auch andere mögliche richtige Antworten, aber das Gespräch mit Gott gehört auf jeden Fall dazu. Warum ist das so? Man kann in einen Gottesdienst gehen, man kann in eine Kirche zu einem Gottesdienst gehen, ohne dass man an Gott glaubt, einfach aus der Tradition heraus. Man kann in einem christlichen Chor mitsingen, ohne dass man an Gott glaubt. Man kann in der Bibel lesen, das auch ganz interessant finden, was Jesus so gesagt hat, aber dafür muss man nicht an Gott glauben. Es gibt sogar Menschen, die studieren Theologie und sind nachher Pastor oder Pfarrer oder Priester und haben keine persönliche Beziehung zu Gott. Was aber ist der Unterschied von all dem zum Gebet? Ein echtes, ernstes, persönliches Gespräch ist ein Beweis für eine persönliche Beziehung mit dem Schöpfer und Erlöser. Und ein wichtiger Punkt dabei ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist lehrt uns das Beten. Römer 8, Vers 15. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Aber ist das aramäische Wort für Papa oder lieber Vater. Alle Menschen, die sich zu Gott bekehrt haben, haben bei ihrer Bekehrung den Geist Gottes empfangen. Bekehrung bedeutet, ich erkenne Gott als meinen Schöpfer und Erlöser an. Ich bekenne meine Schuld vor Gott und nehme die Vergebung meiner Schuld an. Der Geist Gottes ist die verbindende Kraft zwischen einem Christen und Gott. Und jetzt steht hier in Vers 15, dass Gott uns seinen Geist nicht deshalb gegeben hat, um uns zu knechten, um uns zu unterdrücken, sondern es ist ein Geist der Kindschaft. Hier wird also berichtet, dass wir durch diesen Geist Gottes in der Lage versetzt werden, eine persönliche Beziehung zu diesem allmächtigen, unendlich großen Gott, Schöpfergott, zu bekommen. Und aufgrund dieser persönlichen Beziehung können Christen zum irdischen Vater, können wir zu Gott Vater sagen. Gebet ist ein entscheidendes Kennzeichen echter Christusnachfolger. Das Gebet der Christen ist kein Gebet unter Zwang. Wir werden zu nichts gezwungen. Es wird nicht deshalb gebetet, weil man oder nur deshalb gebetet, weil wir etwas von Gott haben wollen oder weil wir vielleicht sogar Gott sagen wollen, was nicht richtig läuft oder weil wir Probleme haben. Dieses Gebet der Christen ist in erster Linie ein Ausdruck meiner persönlichen Beziehung zu meinem Schöpfer und Erlöser. Ein Christ hat das Bedürfnis, still zu werden vor Gott, um die Beziehung zu seinem Schöpfer und Erlöser auch dadurch zum Ausdruck zu bringen. Und die treibende Kraft dafür ist der Geist Gottes. Also, beten ist ein Ausdruck der persönlichen Beziehung zu Gott. Wenn wir Menschen mit anderen Menschen reden, da gibt es da Unterschiede. Ganz klar, weil nicht jeden kennen wir genau gleich gut. Wir können auf der Straße jemandem begegnen, vielleicht kennen wir ihn sogar, so flüchtig, und im Vorbeigehen sagen wir Hallo oder Guten Tag oder Grüß Gott. Wir können in ein Geschäft gehen und uns auch längere Zeit mit einer fremden Person unterhalten, weil wir dem ein Auto abkaufen möchten. Eventuell vielleicht. Wir können zu einem Arzt gehen und ihn um Rat fragen, und dieser Rat ist manchmal sehr wichtig. Aber eine wirkliche, enge, persönliche Beziehung haben wir zu all diesen Menschen nicht. Wir unterhalten uns mit diesen Menschen, weil wir freundlich sein wollen oder weil wir etwas von ihnen haben wollen oder vielleicht weil wir ihnen etwas geben wollen. Auf dieser Basis sollte unser Gespräch mit Gott nicht basieren. Und wir wissen alle, dass ein gutes Gespräch unter Freunden oder innerhalb einer Ehe viel mehr ist, als dass wir nur Anweisungen geben. Kannst du mal dies tun und das lassen? Wenn eine Ehe so weit ist, dann sollten sie an sich arbeiten und erkennen, Gott hat uns da wirklich viel mehr Möglichkeiten gegeben als nur das. Deshalb sollten auch die Gespräche der Christen mit Gott von einer ganz und gar persönlichen Beziehung durchdrungen sein. Und dazu wollen wir uns jetzt mal anschauen, wie unsere Gebete aufgebaut werden können. Auch wenn das, was ich jetzt sage, von der Strukturierung her nichts Neues ist, so ist es, wie es schon am Anfang der Predigt gesagt hat, wichtig für uns, dass wir uns immer wieder daran erinnern, wenn Gott zu uns gesagt hat, es ist sein Wunsch, sein Anliegen für uns, dass wir im Grunde ununterbrochen mit ihm im Gespräch sein sollen, dann ist es auch gut, dass wir uns immer mal wieder an die Inhalte der Gebete erinnern. Ich beginne mit die Anbetung. Wenn wir uns unserem König im Himmel, dem allmächtigen Herrscher, nähern, dann nähern wir uns ihm, indem wir ihm die Ehre geben. Gott will angebetet werden. Johannes 4, Vers 24. Gottes Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Wahre Anbeter können nur die Christen sein. Aber die Christen können dann auch wahre Anbeter sein. Jesus selber hat in Johannes 4, also in diesem Kapitel, in dem auch dieser Vers hier, das ist jetzt nur ein Auszug aus diesem ganzen Kapitel, Jesus selber hat hier in Johannes 4 sehr gut erklärt, wie seine Nachfolger zu wahren Anbetern werden können. Wie kann ein Christ im Geist anbeten? Noch einmal, diese Menschen müssen von Neuem geboren sein, sagt Jesus. Diese Wiedergeburt geschieht durch den Glauben an Gott, durch seine Bekehrung, seine Hinwendung zu Gott. Der Mensch bekehrt sich zu Gott und Gott schenkt ihm dann dieses neue Leben in der Gemeinschaft mit ihm durch die Kraft seines Geistes. Dieser Mensch ist nun ein Christ, ein Christus-Nachfolger. Er lebt ab jetzt und bis in alle Ewigkeit mit seinem Schöpfer in einer engen Beziehung. Diese Christen sind nun aufgefordert, im Geist zu leben. In Galater 5 gibt es zwei kurze Aussagen dazu, wie das aussieht oder dass wir dazu aufgefordert werden. Galater 5, Vers 16a, da steht, ich sage aber, wandelt im Geist. Und im Vers 25 im selben Kapitel, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Dazu sind wir aufgefordert, aus dieser Kraft des Geistes Gottes heraus zu leben, unser Leben zu leben. Und Johannes 4, Vers 24, dort steht dann, Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Wie aber können wir in der Wahrheit anbeten? Das Wort Wahrheit bedeutet im Griechischen auch Wirklichkeit. Wahrheit und Wirklichkeit. Wir haben zwei Worte dafür, die beide im Grunde genommen auf dasselbe hinaus wollen. Die Wirklichkeit ist auch Wahrheit. Jesus fordert uns Christen also dazu auf, dass wir im Geist, in der Wahrheit, also in der Wirklichkeit anbeten. Wichtig dabei ist Folgendes. Es gibt eine Veränderung vom Alten zum Neuen Testament. Wir lesen mal aus Kolosser 2, die Verse 16 und 17. Niemand soll euch also Vorenthaltungen machen wegen dem, was ihr esst oder trinkt oder was ihr an den Festen, an Neumondstag oder am Sabbat tut. Das ist doch alles nur ein Abbild und ein Schatten der Dinge, die Gott angekündigt hatte und die in Christus Wirklichkeit geworden sind. Also das ist so ein Vergleich, Altes Testament, Neues Testament. Ich lese doch mal Vers 17, das ist nur, all das, was im Alten Testament geschehen ist, das ist doch alles nur ein Abbild und ein Schatten der Dinge, die Gott angekündigt hatte und die in Christus Wirklichkeit geworden sind. Man könnte auch sagen, die in Christus Wahrheit geworden sind. Das Alte Testament wird hier als Schatten bezeichnet von dem Licht der Wirklichkeit, das im Neuen Testament leuchtet. Und dieses Licht der Wirklichkeit, diese Wirklichkeit ist Jesus, also der Christus ist, der von Gott in besonderer Weise gesalbt wurde. In Christus ist die Errettung Wirklichkeit geworden und in der Kraft seines Heiligen Geistes können wir ihn in der Wahrheit und in der Wirklichkeit anbeten. Die Anbetung. Wie können wir Gott mit Worten anbeten? Darüber denken wir oft nach. Wie können wir Gott mit Worten anbeten? Wir können Gott nicht nur in Worten, sondern auch mit Körperhaltungen anbeten. Oftmals werden in der Bibel aber auch Körperhaltungen genannt, mit denen die Menschen ihre Anbetung zum Ausdruck gebracht haben. Zum Beispiel sind sie auf die Knie gefallen, um Gott dadurch die Anbetung zum Ausdruck zu bringen, oder sie haben die Hände erhoben. Wir sind darin nicht so geübt, aber in der Bibel, wenn es ums biblische Beten geht, dann können wir auch da in diesem Punkt Körperhaltung etwas lernen. Auf die Knie gehen oder auch die Hände hochheben beim Beten, um Gott anzubeten. Und dann geht es um die Worte. Für die Anbetung fehlen uns oft die Worte. Deshalb empfehle ich immer wieder, wenn dir die Worte für die Anbetung fehlen, nimm die Bibel in der Hand, schlag auf und schau mal nach, was du von der Bibel lernen kannst, wenn es ums Thema Anbetung geht. In der Bibel finden wir viele gute Anleitungen zur Anbetung Gottes. Einer der ganz bekannten Psalmen ist der Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Oder Offenbarung 5, Vers 9, da geht es um die Zukunft. Und sie sangen ein neues Lied, du bist würdig zu nehmen, das Buch und aufzutun, seine Siegel. Oder Psalm 150, das große Halleluja. Lobet Gott in seinem Heiligtum, lobet ihn in der Feste seiner Macht. Nur um mal ein paar Beispiele zu nennen aus der Bibel, wo es um Anbetung geht. Wenn du etwas über Anbetung Gottes lernen willst, dann schau in der Bibel nach. Es lohnt sich wirklich. Die Bitte. Wenn Christen Gott um etwas bitten, dann haben sie verstanden, dass wir ihn, dass wir Gott brauchen. Die Christen haben erkannt, uns fehlt die nötige Kraft, uns fehlt die Weisheit, das Durchhaltevermögen, die Übersicht und so weiter. Christen sollten auf gar keinen Fall aufhören, Gott um etwas zu bitten. So nach dem Motto, ich kann Gott ja nicht ständig mit meinen Anliegen im Ohr liegen, mit meinen Bitten belasten. Gott nicht zu bitten bedeutet dann auch, ich schaffe das alleine. Ich brauche dich nicht, ich kann es allein. Ich brauche dich gar nicht, um etwas zu bitten. Wir müssen da natürlich immer ganz genau abwägen. Gott ist kein Bittenerfüllungsautomat. Dennoch will Gott uns gerne helfen. Jakobus 4, Vers 2 bringt das sehr deutlich zum Ausdruck. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Christen werden dazu aufgefordert, auch die Bitten vor Gott zu bringen. Wenn Christen Gott um etwas bitten, dann bringen sie dadurch zum Ausdruck, ich alleine, ich schaffe das nicht. Wenn Christen Gott um etwas bitten, dann ist das also überhaupt nichts Falsches. Wenn Christen Gott um etwas bitten, dann bringen sie zum Ausdruck, ich, der Mensch, bin klein und schwach, aber du, Gott, hast alle Macht. Wenn mir einer helfen kann, dann du. Der Dank. 1. Thessalonicher 5, Vers 18. Dankt Gott in jeder Lage, das ist es, was er von euch will und was er auch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Philipper 4, Vers 6. Wendet euch in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. In diesen beiden Versen, da gibt es noch mehr, ich habe jetzt mal nur diese beiden genommen, in diesen beiden Versen, da geht es nicht darum, dass da steht, ihr könnt eventuell, wenn ihr mal Lust habt, auch Danke sagen. Wenn man sich das ganz genau anschaut, dann steht das in Befehlsform. Ihr sollt es tun. Die Christen sollen es tun. Wir sollen zu Gott Danke sagen und auch dankbar sein und das auch zum Ausdruck bringen. Auch uns Menschen tut es gut, wenn wir Anerkennung bekommen. Das ist mal so dieser Vergleich. Ja, wenn du jetzt mal über dich selber nachdenkst, auch uns Menschen tut es gut, wenn wir mal ein Dankeschön hören. Wenn ein Chef immerzu nur fordert und seine Unzufriedenheit zum Ausdruck bringt, dann werden auch seine Mitarbeiter irgendwann unzufrieden werden. Aber stellt euch das mal umgekehrt vor. Stellt euch mal vor, dass die Mitarbeiter immer nur dem Chef ihren Unmut zum Ausdruck bringen. Wenn sie Mitarbeiter immer nur an das, was der Chef sagt, wenn sie da dran rumkritisieren oder das irgendwie in Frage stellen, dann vergeht auch dem Chef irgendwann die Lust, seinen Betrieb zu leiten. Wir Menschen sind Geschöpfe Gottes. Wir sind ihm ähnlich. Und wenn Gott will, dass wir ihm dankbar begegnen, dann hat er dieses Verlangen auch in uns Menschen hineingelegt. Wir sollen uns gegenseitig Wertschätzung entgegenbringen. Tatsache jedoch ist, Gott ist auf unser Dank nicht angewiesen. Aber dennoch will Gott, dass wir ihm danken für das, was er für uns tut. Denn durch unseren Dank können wir Christen zum Ausdruck bringen, dass wir Gottes Wirken in unserem Leben anerkennen. Versteht ihr das? Gott ist nicht angewiesen auf unseren Dank. Aber wenn wir ihm danken und unsere Dankbarkeit ihm zum Ausdruck bringen, dann erkennen wir auch sein Wirken in unserem Leben an. Ein Beispiel dafür, nur eins nenne ich mal, es gibt viele andere Beispiele. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel aus Lukas 17, 11 bis 19. Jesus, hier wird beschrieben, wie Jesus 10 Aussätzige heilt, aber nur einer kommt zurück, um sich zu bedanken. Und Jesus wundert sich darüber, dass sich nur einer bedankt. Ich lese jetzt mal Lukas 17, ab Vers 17. Jesus aber antwortete und sprach, sind nicht die 10 rein geworden? Wo sind denn aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser eine Fremde? Ist es nicht so, dass auch Christen viel zu häufig denken, das ist mein Auto, mein Haus, mein Gehalt, mein Geld, meine Zeit? In 1. Korinther 4, Vers 7 können wir dazu nachlesen. 1. Korinther 4, Vers 7. Was bringt dich überhaupt dazu, so überheblich zu sein? Ist nicht alles, was du hast, ein Geschenk Gottes? Wenn es dir aber geschenkt wurde, warum prahlst du dann damit, als hättest du es dir selbst zu verdanken? Gott will, dass wir ihm gegenüber dankbar sind, weil alles, was wir haben, alles, was wir können, alles, was wir sind, das haben wir unserem Schöpfer und Erlöser zu verdanken. Und nicht nur danken, sondern dankbar sein. Wenn Gott dich reich beschenkt und du immer nur unzufrieden bist, dann ist das auch so ein Tiefschlag gegen deinen Schöpfer und Erlöser, der dich doch reich beschenkt hat. Und nicht nur danken, sondern dankbar sein. Und das macht nicht nur glücklich, das macht dann nicht nur dich glücklich. Wenn du dankbar bist, dann macht das nicht nur dich glücklich, sondern auch andere Menschen. Dankbare Menschen sind glücklichere Menschen. Die Anbetung. Und zum Schluss unserer Gebete bringen wir noch einmal zum Ausdruck, dass wir wissen, dass wir gerade mit dem allmächtigen Gott im Gespräch waren. Wenn es um Anbetung geht, dann können wir viel darüber im Alten Testament lernen. Wenn Gott sein Volk Israel aufgerufen hat zur Anbetung, dann hat er manchmal das ganze Volk dazu aufgefordert, ihm die Anbetung entgegenzubringen. Manchmal wurde das Volk Gottes von Gott aufgefordert, tagelang zu feiern, um ihm, ihrem Schöpfer und Gott, die Ehre und Anbetung zu bringen. Bei dieser Anbetung Gottes haben auch der Gesang und die Instrumente eine große Rolle gespielt. Eine große und auch eine wichtige Rolle gespielt. In 2. Chronik 5, ab Vers 12, wird das sehr gut beschrieben. Hier geht es um die Einweihung des Tempels. Es geht um den Tempel, der für die Anbetung Gottes gebaut wurde. Ein Einweihungsfest zur Anbetung Gottes. Jetzt lese ich mal so ein paar Verse aus 2. Chronik. Einweihung des Tempels zur Ehre Gottes, also zur Anbetung Gottes. Und alle Leviten, die Sänger waren, nämlich Asaf, Heman und Jedutum und ihre Söhne und Brüder, angetan mit feiner Leinwand, standen östlich vom Altar mit, und jetzt werden ein paar Instrumente aufgezählt, Zimbeln, Psaltern und Harfen, und bei ihnen 120 Priester, die mit Trompeten bliesen. Und es war, als wäre es einer, der trompetete und sänge, als hörte man eine Stimme loben und danken dem Herrn. Und als sich die Stimme der Trompeten, Zimbeln und Saitenspiele erhob und man den Herrn lobte, also in diesem Moment zum Höhepunkt der Anbetung Gottes, er ist gütig und seine Barmherzigkeit währt ewig, da wurde das Haus erfüllt mit einer Wolke als das Haus des Herrn, sodass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten wegen der Wolke, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Wow, das sind doch tolle Momente, entstanden durch Anbetung Gottes. Gott liebt es, wenn wir ihn anbeten. Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Zur Anbetung werden wir auch im Neuen Testament aufgefordert. Und die Anbetung Gottes wird bis in alle Ewigkeit nicht aufhören. Offenbarung 5. Und als es das Buch nahm, also als das Lamm das Buch nahm, da fielen die vier Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm, und dann jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen von Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen. und sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig zu nehmen, das Buch und aufzutun, die Siegel. Anbetung Gottes, schon jetzt und bis in alle Ewigkeit, mit Worten, mit der Körperhaltung, mit unseren Liedern. Und zum Schluss möchte ich noch einmal auf dieses kurze Gebet eingehen, das hier in Römer 8, Vers 15 am Schluss steht, am Schluss von diesem Vers. Ich lese aber trotzdem noch einmal den ganzen Vers. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Durch den Geist rufen wir, aber, und das heißt lieber Vater. Gemeint sind die Christen. Wir rufen. Das bedeutet doch, dass wir aus unserem ganzen Herzen heraus unserem Gott zurufen. Das, was uns bewegt, das rufen wir aus uns heraus. Aus dem tiefsten unseres Herzens heraus rufen wir es unserem Schöpfer und Erlöser zu. Hier lesen wir kein Gebet ab, sondern das, was der Geist Gottes in uns bewirkt, in Bewegung gesetzt hat, das können wir nicht mehr für uns behalten, sondern wir rufen es unserem Schöpfer und Erlöser zu. Wir Menschen neigen ja oftmals eher dazu, unsere Stimme zu erheben und laut zu werden, wenn wir uns über jemanden aufregen. Hier aber werden wir dazu aufgefordert, unsere Begeisterung über Gott, über Gottes Größe freien Lauf zu lassen. Auch innerhalb unserer Gottesdienste dürfen wir uns ruhig mal trauen, etwas begeisterter unsere Anerkennung, unsere Überzeugung über unsere Begeisterung über unseren Schöpfer und Erlöser zum Ausdruck zu bringen. Durch den Geist rufen wir aber, und das heißt, lieber Vater. Amen. Ich möchte dich einladen, mit mir zusammen zu beten. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Amen.
Schön. Ich möchte euch bitten, noch mal kurz zu lüften. Schön, dass ihr schon daran gedacht habt, da hinten. Ja, Gebet ist Beziehung, liebe Brüder und Schwestern. Und darum lasst uns Beziehung halten mit unserem Herrn Jesus Christus. So häufig wir einfach möchten und können, dass es etwas, was uns gut tut, wenn wir uns in Beziehung mit unserem Herrn stehen. Nach dem nächsten Lied, beziehungsweise mit dem nächsten Lied, dürfen wir dann, nein? Kein Outro mehr? Doch, Outro noch, genau. Deswegen mit dem nächsten Lied, was gespielt wird, und mit dem Outro dürfen wir gerne jetzt den Saal verlassen. Zuvor allerdings werden wir noch den Segen vom Eduard empfangen. Wir freuen uns sehr, euch im Laufe der Woche vielleicht nochmal online zu treffen oder bei einer der Gebetsstationen und euch vor allem auch nächste Woche wiederzusehen. Das von meiner Seite aus. Lieber Eduard, gib uns noch den Segen und eine schöne Woche.
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.